Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ja, ich freue mich, dass wir wieder gemeinsam nachdenken können über dieses wunderbare Evangelium von Johannes. Und das ist jetzt schon wieder 2 Monate her, als wir das letzte Mal drin waren. Im Dezember haben wir ja aufgehört und ich möchte euch und alle, die vielleicht zum ersten Mal dabei sind, noch mal ein bisschen mit hineinnehmen, wo wir heute sind. Wir haben im letzten Jahr mit diesem Wort aufgehört von Jesus, wo er zu seinen Jüngern sagt: Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Mit diesem Wort haben wir letztes Jahr aufgehört, im Evangelium war auch das letzte Wort in Kapitel 16. Und dieses Wort ist gleichzeitig eine Überleitung jetzt zu Kapitel 17, mit dem wollen wir heute weitermachen. Ich nehme mich noch einen Moment hinein, was ab Kapitel 13 passiert ist. Jesus hat seine Jünger intern, also nur seine Jünger und er, intern gelehrt über ganz, ganz wichtige Dinge, die sie wissen müssen. Warum? Weil er bald weg sein wird. Er wird wieder zurück zum Vater gehen. Er hat sie Wahrheit gelehrt. Er hat sie vorbereitet. Er hat ihnen gesagt, er wird sie nicht alleine lassen, auch wenn er weggehen wird. Es wird der Parakletos kommen, der Beistand, der Tröster, der sie leiten wird in alle Wahrheit, der sie führen wird, der bei ihnen ist. Für immer, sagt er. Er hat ihnen auch vorausgesagt, dass sie unter Druck kommen werden, weil sie glauben. Dass sie gehasst werden, weil sie glauben. Aber in all dem hat er ihnen auch Hoffnung und Zuversicht gegeben. All das hat er ihnen gesagt, zuerst in einem sogenannten Obersaal und dann auch auf dem Weg nach Jerusalem. Sie haben sich dann mitten in diesem Gespräch aufgemacht und sind weitergegangen und Jesus hat sie weitergelehrt. Aber nun wird er auch für seine Jünger, für die Apostel beten, weil sie in dieser Welt bleiben werden, während er in ein paar Tagen zum Vater geht. Und ich möchte mit euch heute nur 5 Verse betrachten aus Johannes 17. Und ich bitte euch dazu aufzustehen. Ich möchte euch diese Worte lesen. Johannes 17, Verse 1 bis 5. Da redete Jesus und erhob seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche. So wie du ihm Gewalt gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Soweit für heute den Text. Ihr könnt euch wieder setzen. Jesus fängt an zu beten. Und Gebet ist ja so eine Sache. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Jonathan hat ja die Frage vorhin schon in der Moderation in den Raum gestellt. Was ich entdeckt habe bei mir, aber auch auf meiner Bibelschule, was ich auch in der Gemeinde entdeckt habe, als ich Jugendpastor war und auch bis heute so in Hauskreisen und im Forum oder auch im Gottesdienst immer war und ist dieser eine Satz, der vorher eine ganz lockere Atmosphäre, eine ganz lockere Stimmung, wo man viel miteinander geredet hat, wo man viel Talk hatte, intensiv gesprochen hat oder auch im Mitarbeiterkreis. Und da gibt es diesen einen Satz, der ist wie ein Schalter und die Atmosphäre wird total ruhig, schweigsam, ganz andere Atmosphäre. Und der Satz ist: Lasst uns noch alle zusammen beten. Wie geht's euch, wenn der Satz gesprochen wird? Da kippt natürlich, weil man betet, schon auf der einen Seite Haltung, auf der anderen Seite, huh. Und dann ist Schweigen, weil wir selten zusammen beten. Dann wird es ruhig. Das ist so ein Satz, durch den du Ruhe in deine Gruppe bekommst und auch in die Mitarbeiterbesprechung. Denn es beten wenige. Warum tun wir uns so schwer? Und wir schauen uns jetzt in den kommenden Wochen dieses Gebet unseres Herrn an. Wir hören, wie der Messias gebetet hat. Und Johannes hat uns diese Worte aufgeschrieben. Und immer wenn ich sie lese, da merke ich, boah, das ist besonders. Ich hoffe, ihr entdeckt das auch. Da bist du wie auf heiligem Boden. Wie Jesus betet, wie der Messias betet. Und da fällt es auch ein wenig schwer, diese Worte in eine Predigt einzuteilen. Und dennoch hat Johannes uns diese Worte aufgeschrieben, damit wir darüber nachdenken. Wir dürfen also Mithörer sein, wie der Messias betet. Und ich möchte mit euch zunächst mal in diese Szene gehen, die wir ja nicht live mitverfolgt haben. Wie war denn der äußere Rahmen, als Jesus anfing, so zu beten? Auch dieses Gebet hat einen Ort, hat eine Zeit, eine Situation. Seine Rede begann im Obersaal, ich habe euch das erklärt, in Kapitel 13, Vers 1, das könnt ihr sehen, und im 14, Vers 31 wird angedeutet, dass sie an diesem Donnerstagabend in der Passawoche diesen Raum verlassen haben und aufgebrochen sind und Jesus seine Rede unterwegs fortgesetzt hat, als sie durch Jerusalem gingen. Und jetzt habe ich euch mal eine Karte mitgebracht, oder habe ich die Karte? Nee. Ich zeige euch das erstmal ein Bild vom Andi, was er mir netterweise zur Verfügung gestellt hat, der war ja in Israel. Sie sind durch das Kidron-Tal gegangen. Zu diesem Zeitpunkt. Jetzt, zu Beginn von Kapitel 17, näherten sich dem westlichen Ufer des Baches Kidron. Da sind sie gerade, der im Tal zwischen dem steilen östlichen Abhängen von Jerusalem liegt und zwischen dem Ölberg ist. Da befindet sich Jesus jetzt mit seinen Jüngern. Ich zeige euch das nochmal in dieser Karte, die habe ich eben gemeint. Das Kidron-Tal ist also ein kleines Tal, das den Tempelberg und die Altstadt von Jerusalem im Westen und den Ölberg vom Osten miteinander trennt. Da gehen sie gerade hindurch. Das Kidron-Tal, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber wird auch Tal der Könige bezeichnet, weil man annimmt, dass David, Salomo und andere jüdische Könige da begraben sein sollen. Und dieser Abschnitt, den ich jetzt markiert habe vorne auf der Karte, dieser Abschnitt zwischen Tempelberg und Ölberg wird auch Tal Josaphat genannt. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Dieses Tal Josaphat hat Bedeutung auch in der Zukunft für Israel, also auch von uns aus gesehen in der Zukunft. Es ist das Tal der Entscheidung. Es ist das Tal des jüngsten Gerichtes. Da wird das stattfinden, könnt ihr nachlesen, Joel 4. Also eigentlich ein sehr wichtiger geografischer Punkt. Und weil die Juden an diesem jüngsten Tag, an diesem Ort sein wollen, wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie haben an diesem Ölberg Gräber für sich gebucht. Und deswegen, hat auch der Andi gemacht, diese Bilder, diese Begräbnisstätten, ganz viel Friedhöfe findet ihr da, aus dem Grund, weil am jüngsten Tag dort das jüngste Gericht sein wird. Und sie wollten nah dran sein. Ich sage euch das, um euch zu sagen, das ist so der ungefähre Ort, also wo Jesus jetzt und seine Jünger sich aufhalten. Und erst nach diesem Gebet, was wir jetzt betrachten, überquerten sie den Bach in Richtung Ölberg und an dessen Fuß ist dann Gethsemane. In Kapitel 18, Vers 1, ich schaue mal vorweg, da heißt es dann, als Jesus dies gesagt hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus auf die andere Seite des Baches Kidron, wo ein Garten war, in den er hineinging, er und seine Jünger. Das ist der äußere Rahmen, da befinden wir uns jetzt in Jerusalem, in diesem Kidron-Tal. Jesus ging dann später in den Garten Gethsemane, wo er weitere Zeit im Gebet verbrachte, mit einem anderen Thema als das, was wir jetzt sehen. Das ist der äußere Rahmen. Wichtig für uns ist aber auch, worum geht es jetzt inhaltlich? Und bitte erlaubt mir jetzt einmal kurz eine längere Einleitung zu machen, bevor wir zu den eigentlichen Verse kommen. Wir haben ja nur sehr wenig Informationen in der Schrift von den vielen Gebeten, die Jesus hatte mit seinem Vater, worum es da inhaltlich ging. Aber hier haben wir eins, ein ganzes Kapitel, wo das sehr, sehr klar ist. Ihr kennt alle das Vaterunser, das wird auch manchmal wie genannt, das Gebet des Herrn. Aber es war kein Gebet des Herrn, sondern es war ein Gebet, es war eine Hilfe für die Jünger, um ihnen zu zeigen, wie sie beten können. Er hat ihnen da Orientierung gegeben. Aber hier das Gebet in Johannes 17, das ist wirklich ein Gebet des Herrn. Da ging es auch um ihn und dann um das, was er tun wird. Es geht um Vertrautheit, die Kommunikation zwischen Sohn und Vater, die kommt hier zum Ausdruck. Und dies ist das größte Gebet, finde ich, in der Schrift. Und in diesem Kapitel haben wir jetzt das Vorrecht, ein paar Wochen lang mitzuhören, wenn der Messias betet. Wie er mit dem Vater im Himmel spricht, kurz bevor er sein Leben am Kreuz opferte. Das war kurz davor, einen Tag später ging er ans Kreuz. Also hier haben wir die inneren Gedanken des Messias, die er in einem persönlichen Umgang mit dem Vater ausspricht. Wir dürfen mithören. Jemand hat mal gesagt, Johannes 17 ist das Allerheiligste der Evangelien. Hier bist du im Allerheiligsten. Heiliger Boden. Jesus als unser Hohepriester vor seinem Vater. Ich möchte es mit euch angehen, dieses Kapitel. Und sage euch gleich, das Gebet ist anders als so manches Gebet, was heute gesprochen wird. Geht es euch nicht manchmal auch, dass eure Gedanken so zerstreut sind beim Gebet? Ihr fangt an und auf einmal, wuff, alles kreuz und quer und dann sammelst du so deine Gedankenimpulse. Hier ist es anders. Dieses Gebet ist so strukturiert, dem man so folgen kann und es zeigt so einen ganz eindeutigen Gedankenfluss, was den Messias beschäftigt hat. Ich möchte euch die drei Hauptabschnitte in diesem Gebet einfach zeigen, die Struktur schon mal ein bisschen vorab mitgeben, dass, wenn ihr zu Hause lest, das ein bisschen auch einordnen könnt. Zunächst mal, und darüber sprechen wir heute, redet er in dem Gebet über die ewige Beziehung des Sohnes zum Vater. Hier wird er sehr persönlich, hier finden wir die göttliche Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes. Das sind 5 Verse von den 26, wo es um Jesus und den Vater ging. Das ist das, was wir heute näher betrachten werden. In einem zweiten Teil geht es um die Fürbitte für die Jünger, die zurückbleiben werden. Konkret, ich sag mal, nur für die Apostel hat er gebetet. Nur für die Apostel. Sie wird er alleine lassen. Sie wird er in die ganze Welt senden. Und für die 11 waren es ja damals noch, betet er. Und dann ist es aber auch im dritten Teil ein Gebet, das alle im Blick hat, die durch das Zeugnis und die Berichte der Apostel dann zum Glauben kommen werden. Er hat damals an uns gedacht. Er hat an dich gedacht, bevor er ins Kreuz ging. An all die, die eines Tages glauben werden. Also das ist eine Dimension, die ist weit. Und ich hoffe, dass wir das entdecken, wenn der Messias betet. Also hier finden wir dann auch die Einheit aller Gläubigen begründet. Das Gebet fasst das Verhältnis Jesu zu seinem Vater zusammen und zeigt, welche Beziehung auch er sich wünscht zwischen seinen Jüngern und dem Vater. Dass sie alle eins seien, wie du und ich eins sind. Das wird ein Teil des Gebets sein. Das Wort eins sein kommt 3-mal vor in diesem Gebet. Vers 11, Vers 21 und Vers 22. Eins sein und das mitten in der Welt, die zerstritten ist. Und das Wort Welt benutzt Jesus 19 Mal in diesem Gebet. 19 Mal, um diese Trennung hervorzuheben, die einfach jetzt da ist. Die Welt und meine Jünger. Die Welt und meine Jünger. Also das Gebet war für die Jünger eine Ermutigung und ich hoffe, dass es auch für uns eine Ermutigung wird, wenn wir uns jetzt an den Inhalt machen und den Text nachvollziehen, mithören, was Jesus gesagt hat. Und Jesus, ich bitte dich so sehr, dass du mir hilfst, so nah wie es geht, das wiederzugeben, was du gesagt hast. Weil das ist das Entscheidende, nicht meine Gedanken, das, was du wirklich meintest. Und danke, dass du deinen Geist gesendet hast, der uns helfen wird, das zu verstehen, obwohl wir damals nicht dabei waren. Wir haben deine Worte und wir wollen so nah wie es geht rankommen. Bitte nicht, dass du uns dahin führst, als wären wir in diesem Kidron-Tal dabei gewesen. Ich bitte dich um deinen Segen für uns alle. Dass unser Verstand klar ist, dass wir offen sind und unsere Herzen bewegen lassen. Amen. Amen. Gehen wir es zusammen nochmal an. Gerade hat Jesus diesen Satz gesagt, ich habe ihn vorhin schon zitiert. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Und was passiert dann? Dann gehen seine Augen direkt nach oben. Er hat den Satz zu Ende gesprochen. Weg von den Jüngern gehen seine Augen. Und ganz natürlich beginnt er mit seinem Vater zu reden. Irgendwo im Kidron-Tal. Da heißt es, dies redete Jesus, also das, was ich euch eben vorgelesen habe, und erhob seine Augen zum Himmel und sprach. Ich vermute, dass die Jünger sich da kurz angeschaut haben, überrascht waren, dass er auf einmal von einer Lehrrede ganz natürlich und selbstverständlich ins Gebet geht, ohne diesen einleitenden Satz zu sagen, der da heißt: Lass uns noch zusammen beten. Und dann waren sie dabei und sie waren mit ihm und hören, wie er betet, und sie hören, wofür er betet, und dann betet der Messias auch. Und wofür betet er? Ich möchte euch drei Gedanken aus diesen 5 Versen mitgeben. Zunächst mal, er betet um die Verherrlichung Gottes. Um die Verherrlichung Gottes. Das war sein großes Thema. Dies redete Jesus und erhob seine Augen zum Himmel. Habt ihr das Bild vor Augen? 11 Männer um ihn herum. Er hat gerade diesen Satz gesagt: In der Welt habt ihr Bedrängnis, in mir habt ihr Frieden. Und dann fängt er an, in den Himmel zu schauen und zu beten. Um zu beten, hob er seine Augen auf. Ob er dabei am Bachufer plötzlich stehen blieb und noch unterwegs war, ob sie sich alle gesetzt haben, keine Ahnung. Aber seine Haltung im Gebet, die ist für Johannes wichtig. Er beschreibt sie uns hier. Seine Augen hob er auf zum Himmel. So haben viele gebetet. Psalm 121, ich erhebe meine Augen zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen? Psalm 123, ich erhebe meine Augen zu dir, der du in den Himmeln thronst. Und das tut Jesus hier auch. Dies redete Jesus und erhob seine Augen zum Himmel. Wie hat er im Garten Gethsemane ein paar Stunden später gebetet? Da kniete er und fiel auf sein Angesicht, blickte also zur Erde. Im Garten sprach er über seinen Weg ans Kreuz, über den Kelch des Leidens mit dem Vater. Aber die Haltung des Herrn wurde vom Inhalt des Gebets bestimmt. Da gab es keine feste Form, sondern der Inhalt des Gebets hat ihn dazu bewogen, dies oder jenes zu tun. Innerlich beteiligt. Und es findet Ausdruck in seiner Körperhaltung. Unsere Haltung ergibt sich auch durch den Inhalt des Gebets, oder? Wenn du niedergeschlagen bist, dann siehst du das im Gebet. Wenn du Gott erhebst, dann hebst du die Augen und die Hände hoch, keine Ahnung, wie die Form ist. Unsere Haltung drückt unsere Anliegen aus und unterstreicht es. Und hier, Vater, verherrliche dich durch das, was jetzt bald passiert und bereits passiert ist. Schaut, Jesus begann in seinem Gebet mit der Aussage: Vater, Vater, die Stunde ist gekommen. Er redet zu seinem Vater. Er tut es genauso, wie er seine Jünger gelehrt hat. Wie sollten Jünger beginnen zu beten? Unser Vater. Unser Vater. Das Wort Vater wird nur im Johannesevangelium 122 Mal verwendet, im Blick auf Gott. 122 Mal. Und dann diese Aussage, die sollten wir nicht überlesen, die dürft ihr nicht überlesen. Die Stunde ist gekommen. Öfter hat er das im Johannesevangelium gesagt, dass seine Stunde noch nicht da war. Könnt ihr euch erinnern, also die ihr letzten 2 Jahre das mitverfolgt habt? Meine Stunde ist noch nicht da, meine Stunde ist noch nicht da. Erst in Kapitel 13, Vers 1, als er seine interne Rede begonnen hat mit seinen Jüngern, da hat sich das geändert. Da sagt er, ich nehme euch da nochmal mit hinein, als er begann mit der Lehrrede, vor dem Fest des Passa aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Das ist besonders, wenn wir das lesen. Jetzt ist die Stunde da. Die Stunde, auf die alles seit der Ewigkeit zulief, war der Weg ans Kreuz. Sein Sterben am Kreuz, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt, seine Erhöhung. Jetzt ist die Stunde da, von der alles abhing. Jesus lebte sozusagen nach einem göttlichen Kalender und er erfüllt sich auf die Stunde genau. Und auch hier sehen wir nochmal, ich kann es nur wiederholen, die Souveränität Gottes im Johannesevangelium. Gott hat die Kontrolle und er bestimmt, was, wann, wie geschieht. Und nicht andere Menschen, nicht die Juden, keine Römer, kein Pilatus, nicht der Zufall oder sonst was. Wer regiert? Unser Gott regiert. Jetzt ist die Stunde da. Und dann hören wir, wofür er betet. Hier betet Jesus jetzt im Blick auf sich selbst und sein Werk und seinen Auftrag, den er bald vollenden wird. Und das höchste Ziel, auch bei unserer Errettung, was ja damit verbunden ist, ist was? Was ist das höchste Ziel deiner Errettung? Weißt du das? Dass Gott verherrlicht wird. Dass Gott verherrlicht wird. Durch deine und meine Rettung. Er wird verherrlicht durch den Weg, den Jesus ans Kreuz geht. Was wird denn in dieser Stunde geschehen? Der Sohn, der Messias, wird verraten, er wird verurteilt, er wird ans Kreuz gehen. Und das Gebet, was er vorher spricht, ist, in dieser Stunde des Leidens, in der verherrliche du deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche. Auch hier betet er, wie er die Jünger damals lehrte, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Es geht um deine Ehre. Verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche. Das könnt ihr auch bemerken, das Wort verherrlicht wird 8-mal in diesem Gebet ausgesprochen. 8-mal. Jesus hat den Vater verherrlicht durch Werke, durch seine Wunder, durch seine Lehren und besonders dann durch sein Leiden und seinen Tod. Und wir sollten das wirklich auch für uns als Christen nicht länger ausklammern. Wie viele umgehen Leiden und meinen sogar, Gott will nicht, dass wir leiden. Gott verherrlicht sich durch Leiden. Deine Krise ist Gottes Chance, sich zu verherrlichen. Die Bitte, dass der Vater den Sohn verherrlicht, ist die einzige persönliche Bitte in Johannes 17. Sein Fokus wird dann auf seine Jünger gehen und auf die, die nach ihnen kommen. Aber hier betet er persönlich. Das ist sein Gebet. Ansonsten, das werden wir sehen, seine Gedanken in diesem Gebet bei seinen Jüngern und bei denen, die bald zur Gemeinde gehören werden. Daran denkt er, kurz vor seinem Kreuz. Ich wäre gedanklich mit was anderem beschäftigt. Diese Herrlichkeit, die Jesus hier anspricht, war beidseitig, denn der Sohn wird auch den Vater verherrlichen, der Vater wird den Sohn verherrlichen. Das haben wir im Johannesevangelium entdeckt. Das ist nicht zu trennen, Vater und Sohn. Und dann bittet er im Blick auf das Ziel seiner Sendung so, im Vers 2. So wie du ihm Gewalt gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Leute, das ist tief. Entdeckt ihr das? Dieses eine Wort, dieses Verb hier, gegeben, das haben wir schon so oft im Johannesevangelium gehört. Könnt ihr euch ein bisschen erinnern, wenn auch nur dunkel? Und hier allein in diesem Gebet gebraucht es Jesus 16 Mal, die du mir gegeben hast. Die du mir gegeben hast. Und hier in Vers 2 bereits 2-mal. Einmal die Gewalt, die ihm der Vater gegeben hat. Gewalt über was? Über alles Fleisch. Und hier steht dieses Wort Fleisch synonym für Menschheit, die NGÜ, also Neue Genfer Übersetzung, übersetzt hier auch mit Menschheit. Das heißt, wird verherrlicht, Gott wird verherrlicht durch die Vollmacht über alle Menschen, die er seinem Sohn, dem Messias, gegeben hat. Leute, hier betet der Messias, der Mann, von dem im Alten Testament vorausgesagt wurde, dass er die Ziele Gottes auch mit Macht erfüllen wird. Ja, allein in Jesaja 11 könnt ihr schauen, dieses Wort im Griechischen hier meint Vollmacht. Er hat die Vollmacht über die Menschen und er setzt sie auch ein. Und er setzt sie ein. Dieses Wort hatten wir schon öfter im Evangelium gelesen, schon gleich zu Beginn, dieses Wort Vollmacht. Wisst ihr wo in Kapitel 1? Da heißt es, die an ihn glauben, denen gab er was? Da steht genau dieses Wort, Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Er gab ihnen das Recht, er gab ihnen das Recht. Oder in Johannes 5, Vers 27, der Messias hat die Macht zu richten, steht hier das gleiche Wort. Johannes 10, Vers 18, er hat Macht, sein Leben zu geben und es wieder zu nehmen, steht das gleiche Wort. Bald vor Pilatus, den Text werden wir sehen, Johannes 19, da behauptet Pilatus, dass er Gewalt und Macht habe, also Pilatus. Und Jesus antwortet mit dem gleichen Wort, du hättest keine Gewalt, keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben worden wäre. Und dann hören wir weiter, wie Jesus betet und wie er diese Vollmacht, und das ist jetzt wichtig, dass wir das nochmal wieder verstehen, weil Johannes das durch die ganzen Kapitel hat aufleuchten lassen. Wir müssen sehen, wie er diese Vollmacht, die ihm gegeben wurde, einsetzt. Konkret und in besonderer Weise setzt er seine Vollmacht bei welchen Menschen ein? Und hier lesen wir das zweite gegeben, auch hier das zweite gegeben. Bei allen, die ihm der Vater gegeben hat. Und hier müssen wir zurückgehen. Und zwar zurückgehen in die vergangene Ewigkeit. Da war ein Entschluss, da war ein Plan, der gefasst wurde. Es wird nicht der ganzen Menschheit dieses Leben gegeben, sondern denen, die der Vater dem Sohn gegeben hat. Denen wird Leben gegeben. Hier ist eine Trennung. Das heißt, Jesus betet hier im Blick auf die Verwirklichung eines ewigen Plans, der jetzt zustande kommt. So wie du ihm Gewalt gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen, nicht allen Menschen, sondern allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Wir dürfen das nicht überlesen. Nur weil wir meinen, oh, das bringt uns Schwierigkeiten im Verstehen. Das wird Jesus 7-mal in diesem Gebet erwähnen, dass er für Menschen betet, die der Vater ihm gegeben hat. Jesus nennt seine Nachfolger so oder auch so. Das sind die, die ihm der Vater gegeben hat. Und hier deutet Jesus den Hintergrund der Rettung an. Ein Blick hinter den Vorhang, wo wir alle nicht dabei waren. Es ist eine Anspielung auf Gottes Erwählung der Menschen, die zu Christus kommen werden. Warum? Weil sie sich entschieden haben? Weil sie geistig doch ein bisschen fitter waren als andere? Nein, weil der Vater sie ihm geben wird. Weil der Vater sie ihm geben wird. Also vom menschlichen Standpunkt aus bekommen wir ewiges Leben, wenn wir an Jesus glauben. Vom göttlichen Standpunkt aus hat der Vater uns vor Beginn der Welt dem Sohn gegeben. Das ist ein Geheimnis, das können wir nicht ganz erklären, aber das ist das, was die Schrift lehrt. Da bin ich mir ganz sicher. Das heißt, um auch dieses Gebet zu verstehen, müssen wir zurückgehen, weit zurück, nämlich vor Grundlegung der Welt. Paulus schreibt das in Epheser 1, Vers 4. Er betont das, diese Lehre von Jesus. Wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt. Wozu? Dass wir heilig und untadelig seien vor ihm in Liebe. Also wir müssen nicht nur zur Grundlegung der Welt zurückkehren, sondern vor die Grundlegung der Welt, wenn wir beginnen wollen, über diese Rettung aus Gnade nachzudenken. Vor Grundlegung der Welt war das der ewige Plan des Vaters. Das eines Tages zu verwirklichen in dieser Stunde, die jetzt damals begonnen hat. Wir müssen in der vergangenen Ewigkeit ansetzen. Ihr Christen unter uns, versteht ihr die Dimension eurer Rettung? Wo die begonnen hat? Dort, noch vor Erschaffung der Welt, erwählte der Vater all die, die ihn durch Christus erkennen sollten und gab sie Christus. Mit diesem Vorverständnis betet Jesus hier. Das kann man nicht überlesen. Genau das lesen wir hier und das sagte Paulus auch später. Wir wurden vom Vater in ihm, in Christus auserwählt, vor Grundlegung der Welt. Das sind die, die der Vater dem Sohn gegeben hat. Darf ich nochmal die Frage stellen, wie setzt er seine Vollmacht bei ihnen ein? Was tut er bei denen, die ihm der Vater gegeben hat? Er gibt denen, nicht allen, was? Ewiges Leben. Ewiges Leben. Nur er hat diese Vollmacht, daher kann nur der Messias uns retten und uns ewiges Leben geben. Und daher gehört auch ihm alle Ehre. Merkt ihr, es geht um Gottes Ehre. Er allein rettet. Mit anderen Worten sagt Jesus hier, ich übertrage es mal, Vater, durch den Weg an das Kreuz, den ich jetzt gehen werde, verherrliche du mich, damit du dadurch verherrlicht wirst, denn es war dein Plan, mich zu senden und Rettung zu bewirken und all denen Leben zu geben, die du mir gegeben hast. Und ein Mittel, durch das der Sohn den Vater verherrlicht hatte, war die Tatsache, dass der Messias all denen, die ihm der Vater gegeben hatte, dieses Leben tatsächlich gegeben hat. Gott verherrlicht sich, indem er uns ewiges Leben gibt. Es war einzig und allein seine Entscheidung, uns aus Gnade zu retten, einige aus Gnade zu retten. Ich nochmal fragen, wer regiert? Wer rettet? Wer hat auch unser Leben in der Hand? Wer führt zum Glauben? Christus. Wen führt er zum Glauben? Die, die ihm der Vater gegeben hat. Und auch hier wieder, wie so oft sehen wir einen deutlichen Hinweis auf Gottes souveräne Erwählung der Menschen, die zu Christus kommen werden. Also die biblische Lehre der Auserwählung wird im ganzen Neuen Testament bestätigt. Man kann sie höchstens ignorieren, um sich nicht damit auseinanderzusetzen. Die Jahreslosung, die wir hier so schön geschrieben haben, ihr kriegt ja nur teilweise davon mit, ne? So der zweite Teil. Alle, die zu mir kommen, die werde ich nicht hinausstoßen. Aber was steht da vorne ab? Die mir der Vater gegeben hat, die werde ich nicht hinausstoßen. Im selben Kapitel 6 sagt er in Vers 44, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Also in diesem Gebet wird Jesus gleich auch noch in Vers 9, ich nehme das mal vorweg, Folgendes sagen. Vater, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, wie definiert er sie jetzt, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Diese, sagt Jesus, sind dein. Diese, nicht die anderen. Das ist das, was uns so schwer fällt. Für sie ist Jesus vom Himmel herabgekommen, damit nichts von allem, was ihm gegeben worden war, verloren ginge. Für die ist er gekommen. Ich möchte das nochmal belegen, aus einer anderen Stelle in Johannes 6. Wir haben den Text ja schon gelesen, Verse 38 bis 39, Johannes 6. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und jetzt kommt der Wille. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Das ist eine durchgängige Lehre in der Schrift. Durchgängig. Bringt viele Fragen für uns Menschen mit, ich weiß. Aber es ist Offenbarung, das ist das, was Gott uns lehrt. Alles ging von Gott aus und alles geht auf ihn zurück. Es gibt niemanden, den wir außer ihm dafür die Ehre geben können. Keiner Gemeinde, keinem persönlichen Gespräch, das ich mit dem und dem hatte. Soli Deo Gloria. Alle Ehre Gott. Das ist die Macht des Messias. Er hat Vollmacht über alle, die der Vater ihm gegeben hat. Aber, und dies will ich nur kurz an dieser Stelle auch erwähnen, diese Macht ist nicht und bleibt nicht beschränkt auf Gottes Volk, sondern dasselbe Wort steht auch in Matthäus 28. Mir ist gegeben alle Macht. Darum geht jetzt hin in alle Welt. Und diese Macht wird sich auch zeigen, irgendwann mal im Blick auf die Nationen, wenn er wiederkommt. Aber das nur am Rande. Dann betet Jesus weiter im Blick auf dieses ewige Leben. Dann müssen wir die Frage stellen, was ist denn ewiges Leben? Was wäre denn deine Antwort, wenn ich fragen würde, was ist denn ewiges Leben? Und Denkpause tut manchmal gut, oder? Du musst sie mir nicht antworten. Was würdest du sagen? Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Was ewiges Leben ist? Und darum bittet er hier, Gott erkennen. Gott erkennen. Er bittet um Erkenntnis Gottes. Ewiges Leben zu haben bedeutet, Gott zu kennen. Vers 3. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Indem Jesus den Vater und sich selbst hier zusammen als Quelle des ewigen Lebens bezeichnet, bestätigt er nochmal seine Gottheit. Er, beide müssen wir erkennen. Es reicht nur von Gott zu reden. Und den du gesandt hast, Jesus Christus. Das heißt, das ewige Leben, das auch gegeben worden ist, das wird hier aufgeschlüsselt, das wird hier definiert von dem Messias. Dieses ewige Leben beginnt mit der Fähigkeit, den wahren Gott und den er gesandt hat, Jesus Christus, zu erkennen. Und diese Fähigkeit zu bekommen ist Gnade. Das ist eigentlich die Wiedergeburt, wo innerlich auf einmal ein Sehen entsteht, was wir vorher nicht gesehen haben. Ist das, was Jesus Nikodemus erklärt. Es sei denn, dass jemand von oben neu geboren wird, sonst sieht er das Reich Gottes überhaupt nicht. Gott muss zuerst etwas tun. Und dies ist nicht das einzige Merkmal des ewigen Lebens, aber hier beginnt es. Hier beginnt es. Das passiert in dem Moment, in dem ein Mensch wiedergeboren wird. Die Worte ewiges Leben kommen im Johannesevangelium 17 Mal vor. Ich meine, ich zähle ein bisschen viel, ich habe viele Zahlen heute drin, merke ich gerade, aber ich wollte nur sagen, die Dimension auch in der Erwähnung. Das erste Mal in Johannes 3, Vers 15, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und hier in Johannes 17 haben wir die letzte Erwähnung. Ohne Erkenntnis Gottes kein ewiges Leben. Ich habe mir mal so eine Karte gebastelt, die zeige ich euch hier, könnt ihr wahrscheinlich nicht gut lesen, aber das war mir damals so wichtig. Ich habe in diesem Buch von Packer, in dem Buch Gott erkennen, folgendes Zitat gefunden. Ich wollte es euch einfach weitergeben an der Stelle. Er schreibt, wofür sind wir geschaffen? Um Gott zu erkennen. Welches Ziel sollten wir unserem Leben setzen? Gott zu erkennen. Was ist das ewige Leben, das Christus gibt? Gottes Erkenntnis. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Was das Leben lebenswert macht, schreibt er weiter, ist ein großes Ziel, etwas, das unsere Vorstellungskraft in Anspruch nimmt und uns beständig fordert. Und das hat ein Christ in einem Maße, wie es kein anderer Mensch haben kann. Denn welches erhabenere und umfassendere Ziel könnte man haben als Gott? Zitat Ende. Das ewige Leben besteht in der Gemeinschaft mit Gott, der uns für sich schuf, damit unsere Seele ruhelos ist, bis sie in ihm ruht. Wer hat das gesagt? Augustinus. Das heißt, ewiges Leben, wie Jesus definiert, ist Beziehung, eine Beziehung zu dem lebendigen Gott, der die Quelle des Lebens ist und ihn auch immer mehr zu erkennen. Wem Gottes Gedanken egal sind, der hat wahrscheinlich die Wiedergeburt nicht erlebt. Das ist eigentlich das ewige Leben, dass sie dich, den wahren Gott, erkennen. Nicht nur punktuell, sondern durchgehend. Das ist Beziehung. Das ewige Leben ist nicht einfach endlose Existenz. Alle Menschen werden endlos existieren. Mit diesem ewigen Leben ist eine besondere Qualität gemeint. Ist eine besondere Beziehung gemeint. Und das können wir nicht verdienen. Das ist Geschenk. Und dieses Geschenk bekommen wir, wenn wir zugeben, dass wir Sünder sind, dass wir erkennen, dass wir Rettung brauchen und ohne diese Rettung verloren gehen und erkennen, dass Christus dieser Retter ist. Also Erkenntnis bedeutet hier wie so oft mehr als bloßes intellektuelles Begreifen, wo wir dann Ja sagen oder irgendeine Unterschrift drunter machen. Es umfasst auch Liebe und Hingabe. So wie Jesus sagt, ich möchte das lesen, Johannes 17, Vers 26, am Ende, ich lese jetzt schon mal den letzten Vers. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Das ist das ewige Leben. Das ist das Leben. Und dann abschließend noch ein Gedanken. Eine letzte persönliche Bitte, die Jesus anspricht. Er bittet um die Verherrlichung Gottes durch das vollendete Werk. So sagt er es in Versen 4 bis 5. Ich lese sie nochmal. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Erkennt ihr wieder das Miteinander mit dem dreieinen Gott? Wieder ist hier etwas gegeben, auch das Werk ist vom Vater dem Sohn gegeben. So eng ist die Dreiheit Gottes, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Die ganze Rettung von Menschen ist von Anfang an, vor Grundlegung der Welt, bis hin zur Vollendung das Werk Gottes. Ich habe das Werk vollendet und hier betet der Sohn, dass der Vater dadurch gesehen und verherrlicht wird. Unser Werk, warum tun wir das, was wir tun? Ist das unsere Triebfeder? Und dass der Vater gesehen wird. Deswegen leben wir so zusammen als Gemeinde. Und deswegen tun wir das. Wir wollen, dass der Vater gesehen wird. Es geht nicht um uns als Gemeinde. Das ist auch das Ziel unserer Gottesdienste, dass wir den Vater sehen, dass wir den Sohn sehen, dass wir durch den Heiligen Geist dahin geführt werden. Einige meinen hier zu diesem Gebet, was Jesus hier formuliert, dass hier der Siegesschrei am Kreuz vorweggenommen worden wäre. Also es ist vollbracht, ich habe das Werk vollendet. Andere sagen, und das sage ich auch eher, ich wollte euch nur das andere erwähnen, dass der Messias hier zunächst auf sein Leben auf der Erde vor dem Kreuz zurückblickt. Und sage, ich habe dein Werk vollendet. In all seinen Worten und Taten verherrlichte er den Vater. Kein Wort, keine Tat geschah, die den Vater nicht verherrlichte. Deswegen sagt er das hier rückblickend. Im Rückblick auf sein Leben spricht Jesus über die Dinge, die ihm aufgetragen wurden, auf das, was er für die Seinen tat. Für die Seinen. Und er betonte, ich habe nichts übersehen, ich habe nichts vergessen, ich habe das Werk vollendet, was du, Vater, mir aufgegeben hattest. Und er erwähnt mehrere Dinge. Sein Werk war was? Ich möchte nur ein paar Sachen aufzählen, kurz, die er selber so erwähnt hat. Er sagt, ich offenbarte ihnen deinen Namen. Vers 6. Er gab ihnen die Worte vom Vater. Vers 8, und in Kapitel 12, Vers 49 hatten wir es. Er hatte die Seinen bewahrt. Er hatte sie gesandt, Vers 18. Er hatte ihnen Herrlichkeit gegeben, Vers 22. Er hat ihnen den Namen des Vaters kundgetan, Vers 26. Das war sein Werk. Ich habe das Werk getan. So betet der Messias einige Stunden, bevor er ans Kreuz geht. Schaut, Jesus sieht sein Werk bereits als vollendet an, obwohl das Kreuz ja noch vor ihm lag. Sein Leiden, sein Tod war noch zukünftig, aber es war sicher. Es wird so kommen, das was war, und es wird vollendet. In Johannes 4, Vers 34, wir haben das gelesen vor anderthalb, zwei Jahren, deswegen sage ich es nochmal, da sagt Jesus, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Er hat das mit Speise verglichen. Er sagt, davon lebe ich. Wovon leben wir? Wovon leben wir als Christen? Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Sein Gehorsam dem Vater gegenüber, der stand über allem. Und nach seiner Erniedrigung kam Jesus in seine Herrlichkeit, die er vorher hatte, zurück. Und damit möchte ich es abschließen. Jesus beendet hier diese persönliche Bitte, die er in diesem Gebet formuliert. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Jesus bestätigt hier auch in dieser Bitte, dass er eine Herrlichkeit besaß, ehe die Welt war. Er ist Präexistenz, er hat keinen Anfang. Liebe Gemeinde, am Ende geht es darum, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Und es gibt so viel, wo wir Nebenschauplätze aufmachen und sie nicht mehr sehen. Auch und gerade an dem Werk Gottes der Errettung von Menschen, dass wir wieder darüber staunen, was Gott getan hat. Im Jahr 1731 wurde Jonathan Edwards, ein Pastor in New England, dazu berufen, eine Predigt zur Abschlussfeier an der Universität in Harvard zu halten. Da war er gerade mal 28 Jahre, da bin ich gerade von der Bibelschule runtergekommen. Und für die Pastoren Neuenglands waren die Abschlussfeiern Harvards vergleichbar wie ein WM-Endspiel. Also da war wirklich, wirklich was los. Jeder kam da, auch um zuzuschauen, um dabei zu sein. Und Edwards predigte also vor einem vollen Haus von Pastoren, von denen viele, viele Jahre länger im Dienst standen als er. Und dann hielt er eine Predigt mit dem Titel Gott wird im Erlösungswerk verherrlicht. Das war seine allererste Predigt, die veröffentlicht wurde. Gott wird im Erlösungswerk verherrlicht. Und er erklärt in dieser Predigt, Gott wird im Erlösungswerk verherrlicht, weil darin eine so absolute und universelle Abhängigkeit der Erlösten von Gott zu sehen ist. Das heißt, die Errettung ist von Anfang bis zum Ende Gottes Werk. Lasst uns allein Gott erhöhen. So hat Edwards die Predigt abgeschlossen und ihm alle Ehre für die Erlösung zuschreiben. So will ich auch ihr abschließen. Lasst uns da wieder dran erinnern. Von daher unser Leben gestalten. Es geht um die Verherrlichung Gottes. Es geht um die Verherrlichung Gottes. Und wenn wir in unseren Gebeten mit so einstimmen, Vater unser, geheiligt werde dein Name, meinen wir genau das. Es geht um deine Ehre. Es geht um deine Ehre. Ich weiß, dass heute vielleicht relativ wenig Anwendung für uns dabei war, im Sinne, was wir jetzt tun sollten, weil wir einfach nur Jesus mal zugehört haben, wie er betet, wie er seine Beziehung zu Gott gelebt hat. Aber jetzt wird er ja für seine Jünger beten, aber hier war es sehr persönlich zwischen ihm und dem Vater. Aber eins können wir davon für uns ableiten, damit möchte ich jetzt wirklich schließen, eins. Und da können wir von Jesus lernen. In unserem Leben geht es um die Verherrlichung Gottes, so wie es für ihn darum ging. Im Leben, in deinem Leiden, in allen Entscheidungen, im Miteinander, in der Gemeinde. In allem geht es eigentlich um die Verherrlichung Gottes. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um dich. Es geht nicht um dein Empfinden, sondern dass wir gemeinsam sagen, es geht um Gottes Ehre. Weil was er getan hat, das ist überwältigend. Das ist Herrlichkeit. Und dass wir uns an ihm und seiner Herrlichkeit erfreuen. Und alles andere dann miteinander regeln. John Piper hat genau diesen Gedanken so formuliert. Das Ziel ist es, dass Gottes unendlich großer Wert auf der ganzen Welt bekannt und geschätzt und gepriesen wird. Es ist das, worum Jesus hier gebetet hat. Und dann sagt er weiter, das ist, was es bedeutet, Gott zu verherrlichen. Er wird am meisten in seinen Kindern und durch diese verherrlicht, wenn wir zutiefst zufrieden sind in ihm. Amen.